Übrigens, viele haben es schon gemerkt, das ist wieder Bible Art in dieser Serie, wo man auch zeichnen kann zum Text oder zur Predigt dort oben, für die, die gerne hochgehen. Eigentlich müssen wir dort ein paar von diesen Zeichnungen föteln und dann zeigen. Kommt mir jetzt gerade Sinn, vielleicht kann man das einmal noch machen. Der Himmel, was uns dort erwartet. Und zwar geht es heute um das, was eigentlich die Bibel nennt, ein bisschen schlaksig, so ein bisschen, wie soll ich sagen, mir gefällt der Ausdruck nicht, aber er redet vom Totenreich, also vom Reich der Verstorbenen. Oder mit dem griechischen Wort, das kennen wir auch etwa vom Hades. Und ich brauche diese Worte eigentlich nicht so gern, weil wenn man googelt und Bilder schaut vom Hades, sonst spricht das überhaupt nicht dem, wo mein Verständnis ist. Darum gefällt mir nicht schlecht Zwischenhimmel, dass man dem so sagt. Wenn man schauen würde, das ist unser irdisches Leben. Und wenn man würde sagen, das ist der Himmel, dann wäre hier so eine Zwischenstation, wo man könnte Zwischenhimmel nennen. Wir kommen noch darauf zurück. Es gibt vermehrt Leute, die einfach das aus ihrem Leben ausklammern. Für sie gibt es ein Leben, das fängt bei der Geburt an, das hört beim Tod auf, Ende Feuer, fertig, Schluss. Es gibt vermehrt so Leute, ihr habt sicher auch schon so Leute angetroffen, die so denken. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass solche Leute irgendwie möglichst viel aus dem irdischen Leben müssen raussuchen. Sie wollen möglichst viel rausholen, weil es ist ja nachher fertig. So auch letzte Woche ist ein berühmter Wissenschaftler gestorben, Stephen Hawking. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, der hat so gesagt, ich sehe das Gehirn als einen Computer an, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Einzelteile nicht mehr funktionieren. Es gibt kein Leben nach dem Tod, so er gesagt hat, für kaputte Computer. Das ist ein Märchen für Leute, die Angst im Dunkel haben. Das soll er gesagt haben. Er hat auch eine schwere Krankheit gehabt, ist auch an dem gestorben. Und die Bild-Zeitung ist ein Artikel gesehen, in der Bild-Zeitung, wo es hat, jetzt weiß er sicher, ob es einen Himmel gibt oder nicht. Hat mich noch treffend gedacht. Ganz anders der Billy Graham, der auch vor kurzem gestorben ist. Der Krieg hat es ja schon erwähnt gehabt, aber ich muss das noch einmal sagen, mir hat das darum so gefallen. Billy Graham soll gesagt haben, schaut, wenn ihr gehört, ich sei gestorben. Das ist eine Lüge. Glaubt es nicht. Das ist eine Lüge. Ich habe nur die Adresse geändert. Ich habe nur den Wohnort gewechselt. Natürlich ist der Billy Graham gestorben. Aber was er damit wollte sagen, wisst ihr was? Es geht weiter. Es ist nicht fertig. Und für die, die Herr der Ringe gern hatte, der sieht es hier hinten zwischen Pippin und dem Gandalf, wenn ich das nicht sage, ist okay, aber einfach das Gespräch durch mich hätte etwas ganz Besonderes an sich. Pippin sagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so enden würde. Tod, fertig. Gandalf sagt ihm, enden? Nein, die Reise endet hier nicht. Der Tod ist nur ein anderer Weg. Ein Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt wird zurückgeschoben und alles wird zu silbernem Glas. Und dann, Pippin, dann kannst du es sehen. Was, Gandalf? Was sehen? Weiße Strände. Und über diese hinaus das weite grüne Land unter der aufgehenden Sonne. Na, das klingt nicht schlecht, Gandalf. Nein, Pippin, nein, es ist nicht schlecht. In diesem Film wird die Sehnsucht nach dem Leben, nach dem Tod, nach dem Himmel geweckt. Und mir hat es dazu geführt zu sagen, auch nach dem, was der Kriegel gesagt hat, das habe ich auch aufgeschrieben hier, der Himmel ist so konkret, so klar, wird uns so manches darüber gesagt, dass wir uns das vorstellen können. Aber der Himmel ist zugleich so anders, dass wir einen Ort über die Vorstellungskraft erahnen können. Ich bin letzte Woche habe ich gekocht, Mende oder Zeist ist das gesehen. Und da habe ich so gerade darüber sinniert, über den Himmel. Aber ich war so ein bisschen am Anfang vom Vorbereiten. Und wie es ist, wenn man Zwiebeln schneidet, oder? Plötzlich kommen die Tränen. Und da ist mir zu sehen, hey, im Himmel, da gibt es nicht mehr Zwiebeln, die einem Tränen bringen. Da gibt es andere Sorten von Zwiebeln. Und wie ich so am Nachdenken war, habe ich mir geschnitten, es hat zwar nicht blühtet, aber ich habe mich geschnitten, hey, im Himmel, da schnittst du dich nicht mehr. Da tust du dir nicht mehr weh. Ja, wie sieht die Zwiebeln aus? Keine Ahnung. Ja, wenn die nicht schneiden, wie ist das? Keine Ahnung. Aber es ist irgendwo, man kann sich es vorstellen, es ist echt und gleich irgendwo lässt es der Vorstellungskraft einen Haufen Raum, dass man sich das kann überlegen. Wir haben schon gesehen, es gibt eine neue Erde. Ob jetzt diese Erde ganz zerstört wird oder erneuert wird, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt eine neue Erde und einen neuen Himmel. Da gibt es Dimensionen, die wir nicht wissen. Aber in der Zwischenzeit, bevor es die neue Erde gibt, weil die gibt es erst, wenn Jesus zurückkommt, bevor es die neue Erde gibt, gibt es noch eben einen Zwischenort, einen Zwischenhimmel. Und das wollen wir zusammen lesen in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, aus Lukas 16, 19 bis 31. Lukas 16, 19 bis 31. Das ist auch der Text, den ich euch darüber zeichnen dort oben. Ich wünsche euch viel Glück beim Zeichnen, bin gespannt, was ihr zeichnet. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Das ist hier Erde. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben, und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen wird, will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters. Denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte: Nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand gerne über diesen Text predigt. Es ist noch ziemlich heikel, noch ziemlich schwierig, weil es beschreibt ein bisschen, was nach dem Tod könnte geschehen. Und ich werde lediglich so ein paar Beobachtungen machen. Ich werde nicht alles sagen. Und dennoch möchte ich hoffentlich das, was wesentlich ist, nicht aussen lassen. Auf einmal eins, der Lazarus. Wenn wir sterben, wir, die an Gott glauben, wir, die Gott warnen, und ich komme noch darauf zurück, wie wir ihn warnen können, dann ist das nicht endgültig hier. Mit dem Tod ist nicht alles endgültig. Es ist eine Übergangszeit. Es ist eine Zwischenstation. Und wir können das verstehen, wenn die neue Erde, die ist ja noch nicht da, der neue Himmel ist noch nicht da, also muss irgendwo ein Zwischenort geben. Ein Ort, wo wir sein können. Es wird beschrieben, wie schon nur der Weg dorthin, der Lazarus, dass sie Engel kommen und haben ihn gedreht. Der, der so leiden musste, das Leben lang, sie haben ihn gedreht. Beim Elia im Alten Testament, ich weiß nicht, ob der Elia besonders Ross gern hatte, aber der hat sicher den König immer gesehen, sein Wagen mit Ross, und er hat nichts gehabt, solches. Und als er gestorben ist, beziehungsweise er ist hinweggenommen worden, und dann ist er in einem feurigen Wagen von Ross gezogen, ist er in den Himmel gefahren. Oder eben in diesen Zwischenhimmel, in diesen Zwischenort. Ich weiss nicht genau, schon nur diese unterschiedliche Art und Weise zeigt uns, hey, für die, die Gott wahrgenommen haben in ihrem Leben, ernst genommen haben, dass schon nur der Weg dorthin ist schön. Schon nur der Weg dorthin ist irgendwo speziell. Ich weiss, und das lässt auch ein bisschen Vorstellungskraft, wie willst du dorthin? Ich glaube nicht, dass wir das irgendwo wählen können, aber es lässt irgendwo etwas offen. Ich weiss auch nicht, wo das wird sein, aber ich werde es probieren, ein bisschen mit Bildern ein bisschen verständlich zu machen. Und ich habe mal hier ein Bild gebraucht von Jungfrau Joch. Und nehmen wir jetzt mal an, bildlich, wir sind Schweizer. Und ja, wer ist überhaupt schon auf die Jungfrau Joch gewesen? Hand auf. Ah, doch noch viel. Sonst sagt man, die Schweizer sind die, die nie hochgehen, sind nur Touristen, die hochgehen. Ich bin noch nie oben gewesen. Nehmen wir an, einfach ein Bild, he? Du hast mich nicht letztes verstehen. Das ist der Himmel. Jungfrau Joch, ich meine, wenn du das anschaust, dann kannst du dir irgendwo vorstellen, wie Himmel könnte sein oder mal ein bisschen könnte aussehen. Natürlich kann es auch anders aussehen, aber einfach Jungfrau Joch. Und in dem Sinn ist hier, ich würde sagen, hier ist das jesige Leben, das sind wir etwa zu tun. Das sind wir etwa zu tun, das Tor zum Oberland. Du siehst schon etwas, du ahnst schon, du erlebst schon, ich komme noch darauf zurück, etwas von dem Himmel. Also, ich sehe schon die Oberländer, was sie dann werden sagen. Ja, der Himmel ist im Oberland. Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich dann nicht gesagt. Und der Zwischenhimmel ist vielleicht eben der männliche. Da stehst du, im männlichen stehst und schaust und siehst, wow. Das ist ein Bild. Nehmt es nicht zu wörtlich, aber einfach um zu sagen, dort ist etwas, wo. Und Jesus bezeichnet das, der Zwischenhimmel, als paradiesisch. Da komme ich in der Ostern noch darauf zurück, wo er einem von diesen Männern, die neben ihm am Kreuz sie gehangen, wo er ihm sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und bezeichnet den Zwischenhimmel als Paradies. Ich meine, über ein Paradies haben wir einiges schon im 1. Mose, aber auch in der Offenbarung, wie es wird sein. Wir haben einiges, wir haben nicht viel, aber wir haben einiges, was unsere Vorstellungskraft anregen kann. Zweite Beobachtung. Hier auf dieser Erde entscheidet sich, wo du herkommst. Auf welcher Seite in diesem Zwischenhimmel, oder da muss man jetzt vielleicht sagen, in diesem Reich der Verstorbenen. Weil wir sehen, in dieser Geschichte gibt es zwei Orte. Und je nachdem, wie man sich mit Gott auseinandergesetzt hat oder nicht, je nachdem ist der Ort nicht gleich. Jesus sagt dem reichen Mann, hey, du hast den Lazarus nicht beachtet. Der ist nur wichtig, die Reichtum. Der ist nur wichtig, was du lebst. Natürlich, wenn du nicht an ein Leben nach dem Tod glaubst, dann musst du alles wirklich rausholen. Dann musst du alles aus dem Leben raussuchen. Und dann wirst du auch egoistisch. Dann denkst du plötzlich nur noch an dich, weil du musst das meiste in diesen 70, 80, 90 Jahren rausholen. Aber der Abraham hier, der dort in diesem Paradies ist, sagt zu diesem reichen Mann, hey, weisst du was? Der Lazarus, der hat gelitten. Jetzt wird er getröstet. Und du leidest. Und da ist mir der Vers zu Sinn gekommen, was heisst, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Denn ich im Mann hat nicht einmal gewusst oder hat einfach nicht beachtet, da ist einer, der leidet vor mir Haustür. Der war so mit sich beschäftigt gewesen, so mit seinem Leben beschäftigt gewesen. Der hat kein Auge gehabt, kein Ohr gehabt, keinen Blick gehabt für die, die sogar an seiner Haustür waren. Ich denke an einen Vers, Micha 6, 8 aus dem Alten Testament, das gefällt mir. Es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. In diesem Vers kommt mir entgegen die Einfachheit von dem, wie wir uns entscheiden können, entweder für die Jungfrau Joch, sage ich jetzt mal so, oder für etwas anderes, was schlimm ist. Wo ich euch hier auch ein Bild gegeben habe, noch einmal, nehmt es nicht zu wörtlich, aber das andere Bild ist das hier, Skid Row. Ist gerade letzte Woche ein Artikel in der Zeitung. Skid Row ist ein Quartier in Los Angeles. Ich bin mal dort gesehen. Und ich wollte so schnell wie möglich wieder rauskommen dort. Ineinander, in einem Pferd, wohnen dort homeless. Es ist nicht vergeben, dass man dort sagt, die Straße der Verlorenen. Wenn du dort bist, ich weiss noch, ein Kollege neben mir hat gesagt, ich bekomme Kopfweh, ich muss wieder heim, ich muss wieder raus da. Ich bekomme Kopfweh. Es ist schlimm. Und wie gesagt, ich habe nicht gesagt, die andere Seite vom Totenreich ist Los Angeles, das wollte ich nicht sagen. Aber einfach das mit ein Bild, ich will nicht dorthin. Ich will nicht dorthin. Ich will nicht einmal auf dem Weg dort sein. Und in dem wird uns klar gesagt, in dem Gleichnis, da, an diesem Leben entscheidet sich, welche Richtung, dass du einschlägst. Woher, dass du unterwegs bist. Ich meine, für mich so Stephen Hawking, dem hätte ihn das Wasser nie und nimmer können reichen. Das war, wenn einer, ich weiß nicht, wie mein Doktor Tito das da hatte und ich, früher hat man gesagt, die Hilfsschule gemacht hat. Oder nicht einmal in die Schule gegangen wäre. Ich hätte dem nicht können, intelligenzmässig etwas reichen. Aber irgendwo, sich zu mir, hat er gleich unlogisch gelebt. Weil ich sage mir, wenn du schon unsicher wirst sein, oder wenn du so unsicher bist, dann glaube ich lieber an ein Leben nach dem Tod und stelle mich darauf ein. Wenn es dann nicht so ist, habe ich nichts verloren. Hingegen er, der gesagt hat, es gibt nichts nach dem Tod, fertig, Ende Feuer. Aber wenn es das ist, dann ist wirklich verloren. Und rein pragmatisch denkt, rein logisch denkt, wäre es ja einfacher, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Abgesehen davon, dass ich muss ja nicht einfach blind ins Glauben. Wir kommen noch darauf zurück nachher. Und wisst ihr, was auch geändert hat? Im irdischen Leben hat Lazarus keinen Namen gehabt. Man hat ihn nicht beachtet. Man hat ihm keinen Wert gegeben. Hünge haben seine Geschwür geleckt. Kein Name. Und der Reich, ich bin überzeugt, der arme Lazarus ist vor der Tür vom Reich gehockt, hat bettelt und der Reich hat ein schönes Messingschild. Mit einer so einer Lütti, die so schön klingt. Tadam! Und sein Name und seine Titel und alles ist dort drauf gestanden. Es heisst, der reiche Mann ist begraben worden. Das Begräbnis, da ist doch Lebenslauf gesehen, gesagt worden, was er ausgemacht hat, wie er ausgemacht hat, was er erlebt hat, wer er war. Der Lazarus, no name, niemand. Und plötzlich kommen sie dort in das Reich der Verstorbenen. Jeder auf seiner Seite. Und dort der Lazarus. Lazarus heisst übersetzt, Gott hat geholfen. Der hat einen Namen. Und einer keinen Namen mehr. Weiss Gott seinen Namen nicht? Doch. Aber dort gilt er nichts mehr. Keinen Namen mehr. Es tut mir etwas Unerhörtes. Eine andere Beobachtung. Beide, Lazarus wie der Reichmann, in dem Zwischenhimmel stimmt eben da nur bedingt, oder? Reich von den Verstorbenen. Beide haben ein Bewusstsein. Beide erleben es. Sie sind nicht irgendwo, weil das haben manche Theologen wollen sagen, wenn du stirbst, dann hast du irgendwie so einen Seelenschlaf. Du spürst nichts mehr. Bis Jesus zurückkommt. Bist irgendwo, weiss ja nichts. Nein, beide sind bei vollem Bewusstsein. Sie erleben das, was sie erleben, sehr bewusst. Und das hat ja dazu gebracht, dass der Reiche mal sagt, hey, sag dem Lazarus, soll zu mir kommen, soll meine Qualen, mein Leiden erleichtern. Und der Abraham sagt, weisst du was, zwischen dem einen und dem anderen gibt es ein grosser Graben. Man kann nicht über. Dann sagt er, ja, dann schickt mir wenigstens zu meinen 5 Brüdern, damit sie das wissen und nicht hierher kommen. Und Abraham sagt, nein, das geht nicht. Und abgesehen davon, wenn sogar einer würde verstehen, sie würde es nicht glauben. Das ist das Tragische. Das ist das Tragische, was oft passiert. Und das tue ich mir auch, ich meine, ich habe Stephen Hawking nicht gekannt und es steht mir auch nicht zu, über sein Leben etwas zu sagen. Aber ein Mann, der so Astrophysiker, der sich mit dem Weltall und mit dem, wie das Leben entstanden, auseinandergesetzt hat, wieso hat er in seiner Intelligenz nicht können sehen und erahnen, es gibt noch etwas. Noch wenn einer aufersteht und zu ihnen geht, sie werden es nicht glauben. Sie haben genug, sie haben alles, sie haben die Bibel. Sie haben Menschen, die ihnen das sagen. Eben, der Micha 6,8 ist so für mich so etwas Einfaches. Nichts. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und Gott anerkennen als der, wo er ist. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Es kann keiner zurückkommen. Es kann keiner auch von einem Ort zum anderen. Das gibt es nicht. Das ist für mich auch das. Vor einigen Wochen habe ich von dem Gerät zum Beispiel mit Toten in Kontakt gekommen. Durch das, dass Gott sagt, es ist kein Kontakt möglich, denke ich, und das ist meine vollste Überzeugung, Gott sagt, wir sollen nicht mit Toten probieren, in Kontakt zu kommen. Was passiert? Dann sind Dämonen, Geister, die einem irgendetwas vorgaukeln und einem durcheinander bringen und einem in die Irre führen. Es ist kein Kontakt, sagt Jesus. Nichts. Null. Wir haben das, was wir brauchen, hier, um uns zu entscheiden. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr, nicht weniger. Es reicht. Und gleich, und mit dem möchte ich dann nachher schliessen, durch es mir, ist es wichtig, zwei Sachen wichtig, dass wir das Leben nach dem Tod schon wahrnehmen können. Wenn ich schon vorhin gesagt habe, darum habe ich das ein bisschen als eine Reise angegeben. Wenn ich schon vorhin gesagt habe, wir können schon hier irgendwie den Himmel irgendwo sehen oder erleben, erahnen, wissen, wie es da ist. Darum habe ich die Bilder gebraucht. Wie können wir das? Vorhin haben wir gesungen, mein Herz kennt Kraft vor Auferstehung. Es ist für mich ähnlich. Man kann irgendetwas erfassen. Es braucht zwei Sachen. Einerseits braucht es die Entscheidung, ich entscheide mich konsequent. Ja, ich glaube, dass es Leben nach dem Tod gibt. Ich glaube, dass es Gott gibt. Und ich glaube, dass ich mich hier und jetzt muss mit dem Gott auseinandersetzen. Nicht erst später, nicht erst, wenn ich alt bin, nicht erst nachher. Nein, das geht nicht. Es ist jetzt, hier und da. Das ist die erste Entscheidung. Sich auf den Gott einlassen. Liebe üben. Bibel kennen und leben so, wie es die Bibel sagt. Das ist das Erste. Einfach eigentlich. Und ja, vielleicht wird man alles blöd angeschaut, zum Teil. Aber das Zweite ist für mich noch wichtig. Nämlich, Gregor nennt das so, Himmelreichsmomente erleben. Wir können hier und jetzt schon in einem gewissen Sinn den Himmel erleben. Denn wenn wir uns auf Gott einlösen, können wir hier in Momenten den Himmel erleben. Und wenn man jetzt würde umgehen und fragen, haben viele von euch schon irgendwo so einen Touch vom Himmel erlebt. Irgendetwas. In einer Geschichte, die ich nicht vorlese, die ich einfach erzähle. Wenn ich vorhin gesagt habe, Jesus sagt, es kann niemand zurückkommen von hier. So stimmt das. Wir als Menschen können nicht Kontakt aufnehmen. Wir als Menschen können nicht irgendwo das Wissen, können die Brücke nicht überbrücken. Aber Gott kann das. Wo Jesus gelebt hat, ist er einmal mit dem Petrus, mit dem Jakobus und mit dem Johannes auf einen Berg gegangen. Bergwanderung, hat Jesus gesagt, ist angesagt. Er hat nur drei mitgenommen. Die drei Männer, und sie sind zusammen auf einen Berg gegangen. Und ich kann euch vorstellen, ich weiß nicht, wie hoch das der Berg war. Es war sicher nicht das Jungfraujoch. Es war sicher ein tieferer Berg. Und sie haben sicher viel geredet unterwegs zusammen. Sie haben auch geschwitzt. Sie haben vielleicht auch nicht mögen. Und sie verschwitzt angekommen. Und wie ist es, wenn man verschwitzt ist? Ich brauche euch das nicht zu sagen, wie es ist. Und sie sind oben angekommen. Und dann heisst es plötzlich, hat Jesus sein Aussehen sich verändert. Sein Gesicht von verschwitzt, von gestunken, hat geleuchtet wie die Sonne. Seine Kleider, wo sie verschwitzt und dreckig waren, sind plötzlich strahlend weiss geworden. Und plötzlich sind sie da, in diesem Bereich, sind der Elia und der Mose bei Jesus gestanden. Da. Das hat Gott zugelassen. Manchmal lässt es zu, dass jemand zurückkommt, aber ich glaube, das ist sicher auch im Zusammenhang mit Jesus. Es gibt so ein paar Geschichten in der Bibel, wo er es zugelassen hat. Ich will auch gerne, dass das für mich, ich will auch gerne einmal so jemand von dort gesehen. Aber den wenigsten Leuten ist das vergönnt. Und wo der Petrus das sieht und miterlebt, glaubt mir, da ist ihm das Maul offen geblieben. Da hat er das Jungfraujoch, oder zumindest den männlichen. Aber er ist noch da, er ist noch zu tun, aber und was sagt er? Jesus, da bauen wir doch heute ein Zelt für dich, für Mose. Und für der will das nicht verlieren. Der denkt nicht einmal an sich. Jeder Egoismus verflügt in diesem Moment. Wenn du Himmelreichs Moment erlebst, dann ist das, dann bleibt dir wirklich das Mund offen. Du vergissest dich und du bist da. Aber so schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es gegangen. Und ich glaube, und ich bin tief überzeugt, für die meisten von uns, wir brauchen so himmelreiches Momente. Wir brauchen das. Und wenn es kommt, und wenn es hast, dann weisst es. Dann weisst es, dann hast du von weitem, hast irgendwo von weitem etwas gesehen, du bist zwar noch da, aber du siehst es und du erlebst es. Ich gebe ein paar von mir und bei dir kann es ganz anders sein. Für mich himmelreiches Moment sein. Etwas ganz Irdisches, etwas ganz Bodenständiges war für mich die Geburt von meinen Kindern. Ich muss vielleicht noch voraussetzen, meine Frau hat eigentlich relativ bei jedem Kind einfache Geburten gehabt. Das muss ich schon sagen. Weil sonst könnte man meinen, ja, werden die Frauen sagen oder die Männer, hey, das war nicht gerade ein himmelreiches Moment gewesen. Das mag sein, aber in dem Moment, wo du das Kind, das neue Leben in den Armen hast, da macht es etwas mit dir. Das ist für mich so ein Moment, ich kann das nicht einmal so beschreiben, aber es ist etwas Unerhörtes. Etwas anderes. Für mich war es ein himmelreiches Moment gewesen. Und diese Momente, ich glaube, Andrea hat vorhin den Psalm gelesen und hat gesagt, wenn so etwas passiert, dann denkst du darüber nach. Dann tut dir das begleiten, tut dir das bestärken in deinem Glauben. Und ich glaube, wir dürfen darum beten, um so ein himmelreiches Moment. Ich darf nicht beten, gib mir das, was der erlebt hat. Ich habe auch Mose und Elia gesehen. Nein. So ein himmelreiches Moment war für mich, wo meine Frau eine gewaltige Heilung und Freisetzung erlebt hat. Ich habe es vor meinen Augen gesehen passieren. Es ist zwar nicht ein Moment, wo ich den ganzen Kampf vorher nicht mehr erleben will. Das ganze Beten und Fasten und Kämpfen und hoffnungslos und ein bisschen Hoffnung, aber das Resultat nachher, einfach das zu erleben, da habe ich eine Frau, da ist das passiert mit ihr und plötzlich hat sie heilig erlebt und eine Freisetzung, die ich mir nicht einmal hätte erträumen können. An dem zehre ich noch heute, obwohl ich es ja nicht selber erlebt habe. Oder so ein himmelreiches Moment ist für mich, und da kann ich auch sagen mit diesem Lied, mein Herz kennt Kraft vor Auferstehung. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie es in Petrus gegangen ist. Ich habe ja nicht nahezu das erlebt, was er dort auf diesem Berg erlebt hat. Aber ich kann mir irgendwo spüren, wo er plötzlich alles vergisst und einfach will, dass der Moment andauert und andauert und andauert. Oder es gibt Momente, wo der Heilige Geist über mich gekommen ist. Darum bin ich bin immer sehr stark zu sagen, hey, bet, dass der Heilige Geist dir erfüllt. Du darfst das 2, 5, 10 Mal erleben. Und jeder erlebt es wieder anders. Aber lass dir das nicht lang gehen. Ich weiss nicht, wie lange das muss beten. Ich weiss nicht, wie das muss geschehen. Aber ich weiss, dass das passiert. Und jedes Mal, wenn das bei mir passiert, ist das etwas, wo ich drinnen bleiben will. Ich mache mich noch besinnen, einen Freund. Ja. Erlebt, wie der Heilige Geist über ihn kam. Und das hast du gesehen, das hast du gemerkt. Da war so eine Freude auf seinem Gesicht, so ein Lachen in seinem Herz, das hast du gesehen. Und dann ist dort geblieben und dort geblieben, sage ich, hey, Berni hat er geheißen. Sage ich, hey, Berni, alle Leute sind gegangen, gell? Wollen wir auch gehen? Hey, Lomi. Ich konnte nachvollziehen, was ihm vorgeht in diesem Moment. Und dann gleich musste ich sagen, komm, Berni, jetzt ist gut, komm jetzt. Du kannst ja nicht da bleiben. Irgendwann musst du wieder. Und ja, ich bin ja nicht so geduldig und so. Aber so himmelreiches Momente, die helfen einem, wenn du eben so zu tun bist und das ganze Panorama siehst, dann weisst, da kommt etwas. Irgendwann wird die auf dem Männlichen sein. Und der Männliche ist so nahe beim Jungfrau Joch, so nah beim Himmel, dass ich weiss nicht, wie gross das hier die Trennung ist. Ich frage mich manchmal, wie gross das hier die Trennung ist. Wenn Jesus sagt, es ist paradiesisch, dann brauche ich ja nichts anderes. Und dann können wir auch verstehen, Philipper 1, 23, kannst du noch einblenden hier. Da kann man verstehen, dass der Paulus sagt, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das sagt er in einem solchen Moment. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ich wünsche mir, dass wir alle die Sicherheit, die Gewissheit haben von dem, was nachher kommt. Auch wenn wir noch nicht genau alles in Details wissen, werden wir auch nie. Aber so eine Vorkosten, so eine Vorspeis, das wünsche ich euch. So eine Vorspeis, dass ihr könnt sagen, mal, ich kann mir erahnen, was es ist. Ich kann mir eine Art vorstellen. Gang, liest das noch. Und dann wirst du sehen, was es ist. Mach ernst mit Jesus. Jeden Tag, damit das wächst und etwas gibt. Und es ist etwas Herrliches und es ist etwas Schönes. Dann kann ich Gott sagen.